1, 2, 1, 2. Hallo, Carina hier. Bevor wir gleich starten, habe ich noch kurz Werbung für euch. Aber keine Sorge, es geht um was Schönes, nämlich Pflanzen. Von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen von Mein Schöner Garten gibt es nämlich nicht nur hier bei Grünstadt Menschen Gartenwissen auf die Ohren. Auch auf der Webseite und im Magazin bekommt ihr viele Pflanz- und Pflegetipps und Gestaltungsideen zum Nachmachen. Wem dann noch die passenden Pflanzen fehlen, der wird im Mein Schöner Garten Onlineshop fündig. Dort gibt es nämlich eine große Auswahl an frischen Pflanzen, die direkt von ausgewählten Gärtnereien kommen. Ja, sogar von Experten zusammengestellte Pflanzlösungen für Beet und Balkon. Und das Tolle ist, mit dem Code GRÜNSTADTMENSCHEN, mit UE geschrieben, bekommt ihr ab einem Bestellwert von 50 Euro aktuell sogar die Versandkosten geschenkt. Also schaut doch einfach mal vorbei unter mein-schöner mit UE-garten.de/shop und lasst euch mit dem Code GRÜNSTADTMENSCHEN eure neuen grünen Lieblinge direkt und versandkostenfrei zu euch nach Hause liefern. Alle Bedingungen zur Aktion findet ihr in den Shownotes.
Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Wir schauen uns im naturnahen Herbstgarten um und nehmen die Wildobstgehölze mal genauer unter die Lupe. Da gibt's nämlich Arten, die ab Spätsommer farbenfrohe Früchte hervorbringen. Ihr kennt doch bestimmt das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist orange. Das könnten Sanddornfrüchte sein oder vielleicht Vogelbeeren. Aber Vogelbeeren, die sind ja nur für die Vögel da, sagt ja schon der Name. Oder stimmt es eigentlich wirklich? Mit welchen Wildobstarten lockt man denn viele Tiere an? Und welche Wildobstfrüchte kann man in der Küche verwerten? Und welche kann man im Hausgarten anpflanzen, auch wenn der vielleicht recht klein ist? Die Antworten darauf bekommt ihr in dieser Folge. Wildobst. Jetzt ist Ernte- und Pflanzzeit. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Carina und das hier ist der Podcast Grünstadtmenschen. Bei Wildgehölzen denke ich ja eher so an eine Hagebuttenhecke oder Schlehen mit ihren fiesen langen Dornen. Also so ein gestalterisches Highlight sind die ja nicht wirklich im Garten. Um herauszufinden, welche Arten sich besser eignen, wann man sie pflanzt und was man sonst noch wissen sollte, habe ich wieder einen Gast eingeladen. Ich begrüße Antje Sommerkamp, meine Kollegin aus der Redaktion. Hallo Antje und willkommen im Podcast Grünstadtmenschen.
Ja, hallo Carina, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, bei uns in der Redaktion bist du ja als großer Tierfreund und Bienenfan bekannt. Und du warst auch schon mehrmals zu Gast im Podcast, natürlich auch zum Thema Bienen. Und über den Naturgarten haben wir auch schon mal gesprochen.
Genau.
Und wenn ich mich recht erinnere, hast du auch zu Hause selbst einen Naturgarten?
Genau, habe ich einen richtig schönen Naturgarten.
Doch, siehste. Ja. Und deswegen dachte ich, war es irgendwie auch total naheliegend, dich jetzt einzuladen, dass wir uns heute so ein bisschen über Wildobst austauschen.
Genau.
Und da ist natürlich gleich schon meine erste ganz banale Frage, Antje, was ist eigentlich Wildobst?
Also dazu zählen eben Obst- und Beerenarten, die ursprünglich in der Natur vorkommen und dort verwildert sind, also ganz ohne unser Zutun wachsen können. Zum Beispiel kennt jeder Heidelbeeren aus dem Wald oder Brombeeren oder auch die Wildform von der Himbeere. Beim Fahrradfahren oder beim Spaziergang sieht man den Holunder oder auch die Felsenbirne. Im Norden vor allem dann den Sanddorn und eigentlich fast überall auch die Eberesche zum Beispiel. Und im Gegensatz eben zu den Kultursorten, also zu den gezüchteten Sorten, hat das Wildobst oder die Früchte vom Wildobst eben noch einen wilderen Charakter. Das heißt, die Früchte, die sind oft nicht ganz so perfekt. Die reifen oft auch nicht immer zeitgleich, also nicht so gleichmäßig wie jetzt die Kultursorten. Und sie sind manchmal auch eben etwas kleiner als die Zuchtform.
Jetzt hast du ja auch schon so ein paar Arten genannt. Aber vielleicht können wir die noch mal so ein bisschen irgendwie aufzählen. Und vielleicht können wir es ja so machen, dass wir so mit der Erntezeit irgendwie so nach Monaten vielleicht mal beginnen. Vielleicht starten wir einfach mal mit August. Da fangen wahrscheinlich so die meisten Wildgehölze, das Wildobst an zu fruchten, oder?
Genau, also im August geht's los. Also jemand, der so erntebegeistert ist wie ich, ich gehe ab August sozusagen auf die Pirsch und ich halte dann Ausschau nach zum Beispiel der Felsenbirne, die hier am oberen allerdings auch oft schon im Juli erntereif ist. Dann reift die Maulbeere im August, die Kornellkirsche auch, die übrigens eines der wertvollsten Wildobstgehölze ist. Und da erscheinen zum Beispiel schon im Februar die schönen Blüten, die gelben. Das ist eine ganz wichtige Nektarquelle, zum Beispiel auch für Bienen und andere Insekten. Und ab August eben kommen dann die leckeren Früchte, die übrigens auch bei Vögeln sehr beliebt sind. Und die Früchte, die werden so allerhöchstens 2 Zentimeter groß. Nach dem Entsteinen bleibt dann oft nur ein ganz geringer Fruchtanteil übrig, aber schmecken dafür umso besser.
Das hört sich schon an, als ob man da einiges sammeln muss, damit man irgendwie auch so einen Ertrag irgendwie bekommt.
Ja, genau. Also das hängt dann immer so ein bisschen von der Wildobstart ab. Genau. Ja, dann nach dem August, dem September, da kann man sich dann auf die Berberitzen stürzen oder auch auf den Sanddorn, der allerdings auch noch im Oktober oft oder auch November zu ernten geht. Dann der Holunder, eben der schwarze Holunder, der je nachdem, wo man wohnt, aber auch immer früher wird, also teilweise auch schon im August reift. Und dann natürlich sieht jeder im Garten, der Wildrosen hat, da kommen dann die Hagebutten, zum Beispiel bei der Kartoffelrose oder bei der Hundsrose. Und die Hagebutten, die sind natürlich für ihren Vitamin-C-Gehalt super bekannt und sehr wertvoll. Ja, und dann kommt natürlich der Oktober. Da gibt es natürlich auch noch Wildobst, zum Beispiel die Schlehen. Kennt jeder, die werden auch vorher schon blau, aber richtig reifen werden sie dann erst so ab Oktober. Die Vogelbeeren, eben an der Eberesche, die sind ab Oktober erntereif. Und auch die echten Mispeln, die sind gar nicht so wahnsinnig bekannt. Die sieht man oft so an sonnigen Waldrändern stehen. Und die Früchte der Wildformen, die sind so ungefähr Walnuss groß. Größere Früchte bekommt man dann eben durch die veredelten Sorten. Und die Mispeln, die werden auch nicht so groß, 6 Meter meistens. Und die eignen sich zum Beispiel auch bei der Gartengestaltung, was viele gar nicht wissen, eben auch als tollen Hausbaum. Die haben auch eben auch eine ganz tolle Herbstfärbung, die dann eben im Oktober auch sichtbar wird.
Danke für die schöne Auflistung, Antje. Jetzt hast du ja, das waren jetzt ja fast irgendwie alles Wildarten, ne? Außer jetzt die Mispel, was du jetzt vorhin gerade erzählt hattest. Wie verhält sich das denn eigentlich mit den Sorten? Weil bei der Holunder zum Beispiel, da gibt's ja irgendwie unterschiedliche Sorten wie Haschberg oder Aurea oder Black Lace. Gelten die dann eigentlich immer noch als Wildobst? Weil das sind doch eigentlich dann auch Züchtungen.
Genau, also das machen sich natürlich viele Züchter zunutze. Viele heimische Obstarten stammen eben vom Wildobst ab. Das Ziel von den Züchtungen ist einfach, dass der Ertrag größer wird, dass zum Beispiel wie jetzt im Fall der Kornellkirsche, wo ja die Früchte relativ klein sind und der Stein ja dann auch erst noch rauskommt, da bleibt dann nicht mehr ganz so viel Fruchtfleisch übrig. Aber durch die Zuchtform kriegt man eben etwas größere Früchte. Oder auch im Fall vom Holunder eben, du hast den Haschberg genannt. Das ist natürlich, wenn man jetzt so einen Haschberg erntet und dagegen jetzt so einen wilden Holunder hat, das ist natürlich schon ein Unterschied. Also da schlägt das Herz eines Wildobstsammlers höher, wenn man den Haschberg vor sich hat. Das sind dann handgroße, richtig tolle, pralle Dolden, die man da ernten kann. Beim wilden Holunder, da muss man sich manchmal die Dolden schon so ein bisschen so zusammensuchen und gucken, dass man eben sein Körbchen vollkriegt. Und bei den Zuchtsorten ist das natürlich dann einfacher. Und manche Zuchtformen sind auch einfach von der Größe her praktischer, pflückfreundlicher, sage ich mal, als die Wildarten.
Okay, also wenn ich eine reiche Ernte haben möchte, dann ist es schon von Vorteil, immer auf Sorten zurückzugreifen.
Ja, kommt eben drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel im eigenen Garten ernten möchte und sammeln möchte, dann ist eine Zuchtform natürlich gut, weil die einfach auch auf den Garten mehr getrimmt sind, sage ich mal. Wer aber Spaß dran hat beim Spaziergehen oder einfach Lust hat, sich das wirklich aus der Natur zu sammeln, der findet natürlich auch die Wildform ganz toll.
Okay. Jetzt habe ich ja gerade schon von der Ernte gesprochen. Lass uns mal so über die Verwertung in der Küche irgendwie sprechen. Also ich habe ja eigentlich noch gar keine Erfahrung mit Wildobst. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist vielleicht mal, weißt du, runtergefallene Äpfel, die ich mal einfach so gemopst habe irgendwie. Daraus vielleicht mal Mousse gekocht, aber wilder war es bei mir im Topf irgendwie noch gar nicht. Was kann man denn so mit diesen Wildobstfrüchten in der Küche machen und was gibt's da zu beachten?
Genau, also vielleicht erstmal, was man daraus machen kann. Da gibt es ganz viele, also so viele Wildobstarten, wie es gibt, fast so viele Verwertungsmöglichkeiten gibt es. Zum Beispiel, ich mache ganz gerne Konfitüre oder Gelee oder Marmelade, zum Beispiel eben aus Brombeeren oder auch aus Felsenbeeren oder Sanddorn. Ganz toll ist natürlich auch Saft oder Sirup, eben zum Beispiel vom Holunder. Liköre und Essig kann man machen und natürlich auch Kompott. Hast vielleicht mit deinen Äpfeln dann schon gemacht. Mhm, ja. Und Dörrobst natürlich auch. Also da, man kann wirklich alles Mögliche machen. Ganz wichtig ist beim Wildobst zu wissen, was darf ich oder kann ich auch roh essen und bei welchem Wildobst muss ich wirklich erst verarbeiten oder kochen, weil es eben giftig oder unverträglich ist. Also roh essen, das weiß jeder, kann man zum Beispiel Brombeeren oder auch Himbeeren oder auch Heidelbeeren, die schmecken ja auch sehr gut, so von der Hand in den Mund. Die Felsenbirne kann man so vom Baum holen und schmeckt sehr lecker. Die Maulbeeren auch. Die Berberitze, das sind ja diese kleinen Früchte, die kann man auch roh essen, aber schmecken doch getrocknet besser. Zum Beispiel, was gerade sehr in ist, ist der persische Reis, bei dem man dann eben die getrockneten Berberitzenfrüchte beimischt. Roh essen kann man auch die Mahonie, schmeckt allerdings auch verarbeitet besser. Und das Gleiche gilt für die Kornelkirsche, haben wir vorhin schon gesagt. Die kann man roh essen, aber schmeckt sehr, sehr sauer. Deswegen lieber auch verarbeiten, kochen und süßen. Und wer an der Nordsee Urlaub macht und sich so beim Spaziergang immer mal wieder so einen Sanddornbeere runterholt, das schmeckt natürlich sehr, sehr sauer, aber man kann sie roh essen und sind ja auch super gesund. Aber wer es halt nicht so sauer mag, kann sie zum Beispiel auch einfrieren und dann wieder auftauen und pürieren. Und dann schmeckt es zum Beispiel super im Joghurt oder in der Vanillecreme. Also das geht dann besser als, sage ich mal, oder wer halt diesen sauren Geschmack nicht mag, macht das lieber so. Oder auch bei der Schlehe, wer schon mal eine Schlehe vom Baum geholt hat und gleich gegessen hat, weiß, da zieht sich alles zusammen im Mund. Deswegen bei Schlehen ist noch der Sonderfall Frosteinwirkung, denn der Frost macht die Früchte einfach süßer. Genau, das sind alles eben Früchte, die man roh essen darf, aber die halt teilweise dann eben verarbeitet besser schmecken. Jetzt kommen wir zu denen, die man nicht roh essen darf, weil sie einfach giftig sind. Und dazu zählt eben der schwarze Holunder. Der enthält eben das Sambuinigrin, das ist unverträglich und das wird erst beim Kochen unschädlich gemacht. Und die Eberesche, also die Vogelbeere, die darf man zwar roh essen, aber sie verursacht eben auch Magenbeschwerden, Darmbeschwerden, vor allem bei Kindern. Also es ist wirklich nicht empfehlenswert, die Vogelbeere roh zu essen.
Und bei welchen Temperaturen muss man die denn kochen?
Genau, also beim Holunder ist es so, dass das Sambuinigrin erst bei längerer Kochzeit, beziehungsweise kochen ist es dann nicht mehr ganz, also so bei 80 Grad sich abbaut. Also ich entsafte die Holunderbeeren und dann ist der Saft natürlich auch, wenn er rauskommt, schon sehr heiß. Das heißt, es zählt eigentlich mit zu dieser Zeit. Aber um sicher zu gehen, lasse ich den Saft, bevor ich ihn dann eben in Flaschen abfülle und süße, so ungefähr 20 Minuten bei 80 Grad dann eben doch sozusagen wirken, dass das Sambuinigrin eben wirklich abgebaut ist. Und auch bei der Eberesche eben soll man eben, wenn man es verarbeitet zu Marmelade oder Gelee, dann ist es ja eh gekocht und dann ist eben diese Parasorbinsäure, die die Eberesche hat, eben auch umgewandelt worden in einen Stoff, der eben keine Übelkeit, kein Erbrechen oder Durchfall auslöst. Und deswegen ist es da auf jeden Fall von Vorteil, die zu kochen und zu verarbeiten. Genau.
Spannend. Du hast ja eben auch schon mal die Mahonie angesprochen. Ich habe die irgendwie immer eher so als Zierstrauch so für den Garten abgespeichert. Also dass die auch diese Früchte bilden, das habe ich auch immer schon gesehen. Aber ich wusste auch gar nicht, dass die auch zum Wildobst zählen.
Genau, das wissen viele gar nicht, weil es ja auch wirklich ein ganz toller Zierstrauch ist oder Gehölz ist. Und die Beeren, die kann man tatsächlich roh essen, aber sie sind nicht genießbar. Also schmecken auch nicht besonders sind, aber sehr, sehr reich an Vitamin C. Und nach dem Kochen und mit Zucker versetzt, also wirklich eine Delikatesse. Man kann Marmelade draus machen. Sie färben sehr stark. Okay. Und naja, man muss natürlich, wenn man eine Mahonie hat, das sind natürlich nicht so die Riesenerntemengen. Mhm. Also, aber wer Spaß dran hat, kann natürlich auch kleine Portionen nehmen.
Jetzt haben wir ja ausführlich schon mal über die Verwertung jetzt in der Küche gesprochen. Welche Vorteile oder besser gesagt, welchen Mehrwert bringt denn Wildobst noch im Hausgarten?
Wildobst ist natürlich auch ein ganz großes Stichwort für Tierfreunde, für Vogelfreunde oder auch für Bienenfreunde, weil Wildobst erstmal blüht natürlich sehr schön. Man hat unzählige Blüten an einem einzigen Gehölz, was natürlich im Falle auch zum Beispiel der Kornelkirsche, haben wir schon gesagt, auch für Bienen toll ist, weil die ja auch sehr und sehr früh im Jahr blüht, nämlich schon die Kornelkirsche zum Beispiel im Februar. Und man kann im Grunde mit den Wildgehölzen so einen Blütenreigen im Garten haben, indem man eben dann verschiedene Wildgehölze nimmt, die verschiedene Blütezeiten auch haben. Und so kann man eben dann den Bienen oder auch den Schwebfliegen, den Hummeln, den Schmetterlingen immer reiche Nektar- und Pollenquellen bieten und eben teilweise weit in die Saison hinein. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und, habe ich schon gesagt, eben Vögel nutzen dann natürlich auch sehr, sehr gerne dann die Früchte. Da muss man immer ein bisschen gucken, wenn man selber ernten möchte, dass die Vögel einem nicht zuvorkommen. Aber als Naturgärtner gehört das mit dazu. Also ich überlasse meinen Vögeln im Garten gerne einen Großteil der Felsenbirnen zum Beispiel und nehme dann auch das einfach, was da noch übrig ist. Und Wildobst an sich ist natürlich auch toll, weil es einfach Sträucher sind, die als Unterschlupf zum Beispiel dienen vielen Tieren oder auch als Sichtschutz, als Hecke zu verwenden sind. Eben im Garten ist so ein Wildobst, wenn es blüht, auch echt ein tolles Highlight, auch mit der Herbstfärbung teilweise und noch dazu die Früchte. Also es ist so ein Allround-Gehölz, sag ich mal, das eigentlich nirgendwo fehlen sollte. Und natürlich dann eben, was wir eben schon alles gesagt haben, die tollen Inhaltsstoffe der Früchte und die Verwertung. Also man hat richtig viel davon.
Boah, also ich merke schon, es ist schon sehr sinnvoll, sich Wildobst in den Garten zu holen. Und der Herbst, der ist ja jetzt nicht nur die Erntezeit, sondern auch Pflanzzeit von Gehölzen und natürlich auch Wildobst. Antje, wo kauft man denn am besten die Pflanzen ein und was gibt es noch beim Pflanzen zu beachten?
Also Wildobst bekommt man natürlich in der Baumschule und man kann sich dort auch wirklich gut beraten lassen, ob man jetzt die Wildform möchte oder ob man eine bestimmte Sorte haben möchte. Und wer sich für Wildobst interessiert, der ist jetzt zu der Zeit besonders gut dran, weil Pflanzzeit ist nämlich zwischen Oktober und März. Also zum Beispiel Holunder pflanzt man super gut jetzt im Herbst, weil der kann dann noch richtig gut einwachsen und man kann eben von allen Wild oder von vielen Wildobst auch zwischen wurzelnackter Ware oder im Container gezogener Ware wählen. Also da gibt es eigentlich alles, was man gerne hätte. Und man muss natürlich auch so ein bisschen schauen, was hat man im Garten für einen Standort oder wie ist der Boden beschaffen. Da ist natürlich wie bei jeder anderen Pflanze auch, Wildobst hat natürlich auch bestimmte Vorlieben, je nach Art Sonne oder wie ist der Boden, soll er eher durchlässiger sein, wie zum Beispiel beim Sanddorn. Was Holunder zum Beispiel gar nicht mag, ist auch Staunässe, wobei der auch sonst relativ anspruchslos ist. Jetzt bei meinem Holunder muss ich sagen, musste ich auch etwas rumexperimentieren, bis ich den Platz hatte, den er mag. Also muss man auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Aber wie gesagt, man kann sich da auch beraten lassen. Und wenn Standort und Art zusammenpassen, dann hat man auch automatisch reiche Ernten.
Und wenn ich jetzt beispielsweise so eine Wildobsthecke anlege, da muss ich wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf achten wegen den Abständen, oder?
Genau, also am Anfang ruhig ein bisschen mehr Abstand halten, auch wenn es anfangs ein bisschen kahl aussieht, also weil die werden dann auch wirklich, sag ich mal, buschig ausladend und wachsen auch schön ineinander. Deswegen kann man am Anfang ruhig etwas mehr Abstand halten. Guter Tipp ist auch, wenn man versetzt pflanzt, also wenn man den Platz hat natürlich, dann gibt es nachher auch ein ganz tolles Bild. Und man muss natürlich auch darauf achten, welche Arten wachsen stärker, welche weniger. Zum Beispiel Schlehen neigen auch dazu, Ausläufer zu bilden. Da kann man sich aber auch beraten lassen, welche Sorten das eher nicht machen im Garten. Oder auch Sanddorn, der ist auch ein bisschen speziell. Wer eben an der Nordsee war, weiß, dass der braucht so ein bisschen kalk- und sandreiche Böden, vor allem eben ohne Staunässe. Also der kommt mit Wind total gut klar und ist auch sonst recht robust. Und was beim Sand dann auch noch wichtig ist, man braucht eine männliche und eine weibliche Pflanze. Und wenn man eben Früchte haben will, braucht man eine männliche und eine weibliche Pflanze. Und die Früchte hat dann auch eben nur die weibliche Pflanze.
Okay.
Genau, ganz unkompliziert übrigens ist die Kornellkirsche. Also das ist so mein Allround-Wildgehölz, weil die ist wirklich ganz toll. Also die wächst wirklich fast in jedem Garten, auf fast jedem Boden. Also meisten haben ja so lehmigen, humosen Boden. Also ist sehr robust, ist total winterhart. Wenn es ihr gefällt, dann wird die locker mal bis zu 100 Jahre alt. Und mag Sonne bis Halbschatten. Also sind alles so Voraussetzungen, die man eigentlich im Garten hat. Was auch immer geht, sind natürlich Brombeeren. Da muss man auch natürlich schauen, dass man da nicht die wuchernden Sorten nimmt. Oder es gibt übrigens aber auch stachellose Sorten, die natürlich auch total beliebt sind bei Gärtnern. Lieblingswildgehölz von mir ist natürlich auch noch die Felsenbirne. Also die kann man auch problemlos eigentlich setzen und ist so richtig klein, also so klein nicht, aber klein, aber fein, sag ich mal. Passt eigentlich fast in jeden Garten. Und auch der Holunder, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen im Standort experimentiert, dann wächst er eigentlich auch sehr gut.
Wenn ich mir jetzt solche Wildobstgehölze in den Garten geholt habe, wie sieht's denn dann so mit der Pflege aus? Also muss man Wildobst regelmäßig schneiden oder in Form bringen? Denn eigentlich ja, wie der Name vermuten lässt, würde ich die Gehölze ja eher in Ruhe lassen.
Genau, also man muss nicht schneiden, man kann aber, also wenn man, das hängt natürlich immer vom Platz ab, wenn man einen großen Garten hat, was er schon gesagt hat, so eine Wildobsthecke pflanzen kann, dann kann man die wirklich ruhig wachsen lassen, wie es ja in der Natur auch der Fall ist. Was man aber ja auch, zum Beispiel, wenn man immer beim gleichen Holunder in der Natur erntet, dann merkt man mit dem Jahr so, jetzt wird die Ernte aber doch langsam weniger. Deswegen tut es zum Beispiel auch dem Holunder ganz gut, wenn man dem alle paar Jahre einfach mal verjüngt. Das heißt, abschneidet, wo es nötig ist oder auch einfach, ist ja auch auf ein Platzproblem. Klar, dann muss man natürlich erstmal danach dann mit Ernteeinbußen rechnen, weil dann die Blüten natürlich auch später kommen. Und aber also das ist im Grunde so, das ist wirklich vom Platz abhängig. Wer schneiden muss, weil es den Platz nicht gibt, kann das machen, muss dann eben mit Ernteeinbußen rechnen. Aber wie gesagt, Wildobst muss nicht geschnitten werden. Der Holunder übrigens, apropos Schnitt, der gilt ja auch so in der, sag ich mal, Mythologie so als Schutzpatron für Haus und Hof. Also der hat so eine ganz lange Geschichte. Bei den Bauernhäusern fehlte eigentlich kein Holunder vor dem Hof oder im Hof oder im Bauerngarten, weil man gesagt hat, der schützt das Haus. Und da gibt es auch eine witzige Geschichte. Wenn man Holunder jetzt zum Beispiel zurückschneidet oder gar roden muss, muss man den Holunder immer um Erlaubnis bitten, damit er eben dann weiterhin seine schützende Hand über den Hof oder Haus und Hof hält. Also insgeheim frage ich den Holunder auch immer, ob ich ihn zurückschneiden darf in Gedanken. So als kleine lustige Anekdote am Rande, genau.
Das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber das merke ich mir für die Zukunft.
Genau.
Dass man hier auch alles richtig macht. Also ich finde, das sind ja auch wichtige Tipps, ne? Antje, welche 5 Arten würdest du denn einem Hobbygärtner empfehlen, der seinen Garten ja naturfreundlicher gestalten möchte, so dass es auch optisch mit Wildobst irgendwie schön aussieht? Und auch eine Arten, die auch sich für den kleineren Hausgarten eignen?
Also 5 Arten, ja, also auf jeden Fall die Kornellkirsche. Weil die eben, wie gesagt, Blüte, Frucht, tolles Gehölz hat. Und wer mag, nimmt da auch die Sorte Julico zum Beispiel. Die hat eben noch ein bisschen größere Ernte und auch ein bisschen größere Früchte mit super saftigem Fruchtfleisch. Und genau, dann würde ich natürlich den Holunder empfehlen. Da dann natürlich auch, wer mag, die Sorte Haschberg, eben auch wegen diesen tollen großen Dolden. Wildrosen sind natürlich auch ein ganz toller Tipp.
Stimmt.
Nicht nur wegen der schönen Blüte und auch einfach dem schönen Aussehen, sondern eben auch wegen der Hagebutten. Dann Liebling ist auch die Felsenbirne, wie gesagt, also sollte auch nicht fehlen. Und die Maulbeere, die haben wir jetzt noch gar nicht so genau erwähnt, die ist auch was ganz Besonderes, die nicht jeder hat. Ich habe zum Beispiel die Hängeform der Maulbeere im Garten und ganz tolle grüne Blätter, sieht wirklich, macht was her, einfach auch als Gehölz. Und eben hat diese, sehen fast aus wie Brombeeren, also diese schwarzen Früchte, die auch wirklich lecker schmecken. Also richtig direkt vom Baum oder vom Gehölz in den Mund, schmeckt super lecker.
Es ist dann bei euch auch eher zu Hause so ein Naschobst, dann die Maulbeere, oder verarbeitest
auch,
du?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, manchmal verpasse ich es auch, weil die wirklich auch so dichtes Blattwerk hat, dass man manchmal die Früchte gar nicht rechtzeitig sieht und dann waren die Vögel manchmal schneller.
Ach, guck an, ist auch interessant, gut zu wissen. Da war so aus England kennt man ja auch Maulbeeren.
Genau. Also ist bei uns immer beliebter und wie gesagt, wer was Besonderes haben möchte, holt sich die Maulbeere und eben ich kann auch die Hängeform empfehlen. Die braucht nicht viel Platz und sieht toll aus.
Cool. Gibt es eigentlich auch Arten, unter denen man irgendwie einen Sitzplatz einrichten kann, also die man möglichst nah ans Haus ranholen kann?
Ja, klar, also bei Sitzplatz ist immer so eine Sache. Man muss natürlich wissen, egal welches Gehölz oder welcher Baum über dem Sitzplatz wächst, ganz steril ist es natürlich nie. Dann fällt mal ein Blatt oder die Blüten rieseln. Aber es gibt natürlich welche, die besser oder schlechter geeignet sind. Also beim Holunder, wer schon mal Holunder geerntet hat, macht das nicht in weißen Sachen, weil die Flecken echt ganz, ganz schwer oder gar nicht mehr rausgehen. Das Gleiche ist natürlich dann beim Sitzplatz, wenn man da eine Tischdecke hat und da fallen die Beeren runter oder durch die Vögel, die schmeißen was runter. Also Holunder wird jetzt nicht unbedingt am Sitzplatz mehr hinpflanzen. Besser geeignet ist da zum Beispiel die Felsenbirne oder auch die Kornellkirsche, muss man natürlich sagen, kommt natürlich auch ab und zu mal was runter, aber ist jetzt nicht so extrem.
Jetzt ist ja so ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, das Thema Klimawandel. Das ist ja auch so ein Faktor, den man sicherlich auch bei der Wahl des Wildobstes beachten sollte. Oder hast du da irgendwie Erfahrungen schon damit gesammelt, Antje?
Also ich kann eben aus meiner Erfahrung jetzt hier am Oberrhein erzählen. Also die Felsenbirne, die ist weiterhin toll. Also da sehe ich irgendwie keine irgendwie Auswirkungen durch das Wetter. Genauso auch die Kornellkirsche, genauso. Also super robust und macht alles mit, zumindest bisher. Blüht und fruchtet ganz wie immer. Beim Holunder beobachte ich jetzt hier im Moment, also zum Beispiel auch gerade in diesem Jahr, war es bei beim wilden Holunder ein bisschen enttäuschend, also weil der so richtig ungleichmäßig reift. Also ich weiß nicht, er verträgt, glaube ich, diese Hitze nicht, diese teilweise heißen Tage in Verbindung mit dem starken Regenfällen. Also was ich beobachte, ist, dass an so einer Dolde, die ja im Idealfall durchgängig schwarz, prall, saftig die Früchte oder die Beeren sein sollten, da habe ich jetzt beobachtet, da sind an einer Dolde grüne, vertrocknete und gleichzeitig aber auch reife Beeren. Und das macht es dann natürlich total mühsam, sich die reifen Beeren da rauszupicken, weil was man eben nicht ernten sollte, sind diese grünen. Aber wenn an einer Dolde eben alles vorkommt von vertrocknet, unreif und reif, wird es natürlich immer schwieriger, den zu ernten. Also beim Holunder habe ich so ein bisschen Wehmut, dass der einfach im Moment oder hier jetzt mit diesen Wetterkapriolen nicht so klarkommt.
Der ist wahrscheinlich doch eher so in den höheren Lagen, ne? Da findet man den doch eigentlich auch.
Ja, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man dann einfach jetzt hier wie bei uns jetzt einfach in die höheren Lagen geht und dort mal sucht, wobei er in den hohen Lagen jetzt zum Beispiel vom Schwarzwald auch nicht so vorkommt. Also da muss man noch ein bisschen forschen oder suchen selber, in welche Richtung es da geht.
Genau. Okay, wollte ich einfach mal nachfragen, weil es mich irgendwie auch interessiert hatte, ne? Weil ja Klimawandel auch immer mehr Pflanzen irgendwie auch beeinflusst. Muss man jetzt eigentlich auf Wildobst verzichten, wenn ich jetzt mal angenommen keinen Garten habe, sondern nur einen Balkon? Also gibt's da auch so kleine Arten, die dafür in Frage kommen?
Ja, klar. Also bei Balkongärtner, die können sich natürlich eine Brombeere in Kübel pflanzen. Da gibt's auch tolle Sorten, die Kübel geeignet sind, auch stachellose Sorten. Genau das Gleiche gilt ja für Himbeeren auch, die ja auch ganz toll im Topf sind. Es gibt auch wirklich Sorten, die im Topf ganz toll früchten die ganze Saison lang. Dann die Berberitze, Die ist auch sehr kübelgeeignet, wissen auch viele nicht. Die hat dann eben diese leicht säuerlichen Beeren, die dann ab September reifen. Und wie gesagt, man kann sie roh essen, aber schmeckt nicht so besonders gut. Also man verarbeitet die dann lieber zu Konfitüre oder kann die auch als Tee oder als Likör verarbeiten. Mhm. Und was wir vorhin auch schon erwähnt haben, ist die Mahonie. Die geht auch toll im Topf oder im Kübel, eben mit ihren schönen Beeren. Man muss natürlich immer dazu sagen, Kübel oder Topf ist natürlich immer ein bisschen schwieriger als so ein Gartenboden, wo die Feuchtigkeit nachkommt. Also man wählt einfach immer lieber ein bisschen zu großes Pflanzgefäß, besser als zu klein. Und muss natürlich auch da schauen, dass es da nicht so Staunässe drin kommt, dass der Topfen Abzug hat und dass einfach vom Substrat her, dass sich die Sorten oder Arten und Sorten dort wohlfühlen. Aber ansonsten ist der Balkon natürlich auch für Wildobst, eben für die genannten Arten super geeignet.
Also doch irgendwie auch sehr facettenreich, so diese Wildobstfamilie irgendwie.
Das ja, genau. Da schon also, raus. Ja, auf alle Fälle.
Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt, Antje. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier so viele Informationen und Tipps und Hinweise gegeben hast. Wir haben eine Menge heute dazugelernt. Und sag einfach mal bis zum nächsten Mal.
Ja, dann auf das Wildobst, fertig, los.
Tschüss. Tschüss. Nach so viel Wildobst hoffe ich, dass wir euch das Thema so richtig schmackhaft gemacht haben und ihr jetzt vielleicht angestachelt seid, euch auch eine Wildobsthecke im Garten anzulegen. Vergesst aber nicht, vorher noch unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen. Zögert also nicht, mir zu schreiben. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen stimmungsvollen Herbst. Eure Carina.